Robert erzählt: Ich studierte Computerwissenschaften an einer der besten Hochschulen für Ingenieure der Welt, der Universität von Kalifornien in Berkeley. 3 Monate vor meinem Abschluss gehörte ich zu den Besten meines Jahrgangs und blickte in eine rosige Zukunft. Vielversprechende Möglichkeiten waren zum Greifen nahe und doch war ich im Begriff, mir selbst die Karriere zu zerstören. In der kleinen katholischen Kirche neben meinem Studentenwohnheim hatte ich an einem Ostersonntag Gott mein Leben übergeben. Doch nach meiner Bekehrung definierte ich mein Leben von Grund auf neu. Nun stand allein Gott im Mittelpunkt. Unser Thema. Nun stand allein Gott im Mittelpunkt für diesen Robert. Das Feuer, schreibt er weiter, meiner Leidenschaft für Gott brannte immer heißer. Verzehrt von dem Verlangen, Gott zu dienen, teilte ich meinem Pastor mit, dass ich mein Studium in Berkeley abbrechen würde. Gott macht sich nichts aus Computern, erklärte ich ihm. Sie haben mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Er redete mir gut zu, den Abschluss zu machen. Und da ich nur noch 3 Monate zu absolvieren hatte, gab ich nach. Aber in meinem Herzen hatte sich Sinn und Ziel meines Lebens vollkommen verändert. Früher hatte ich davon geträumt, Unternehmer zu werden und vielleicht eine Firma zu gründen. Doch von nun an kannte ich nur noch ein Ziel. Ich wollte Pastor einer Gemeinde werden. Nur so konnte ich meiner Meinung nach Gott von ganzem Herzen folgen. 2 Jahre später verwirklichte ich diesen Traum und wurde Pastor einer kleinen Studentengemeinde. In der festen Überzeugung, von Gott für diesen Dienst berufen und ausgerüstet zu sein, evangelisierte und predigte ich, leitete den Lobpreis und schrieb sogar die Lieder, die wir sangen. Ich liebte meine Arbeit und ich war im 7. Himmel. Aber anscheinend war ich dort alleine. Nach knapp 1 Jahr wurde ich entlassen. Ich war fassungslos. Man sagte mir, dass es mir an der Ausbildung mangelt. Und so zog ich mit meiner Familie nach Los Angeles, wo ich für den Pfarrdienst studierte. Um uns finanziell über die Runden zu bringen, nahm ich einen regulären Job an, kam mir aber wie ein geistlicher Versager vor. Ich ging zur Arbeit, aber nur des Geldes wegen. Mir fehlte jegliche Vision, was ich am Arbeitsplatz tun könnte. Er kam mir wie eine geistliche Wüste vor. Soweit mal dieses kurze Zeugnis von einem Robert. Kennst du das auch vielleicht von deiner Arbeit? Deiner alltäglichen Arbeit unter der Woche? Ja, man muss halt arbeiten. Man muss halt hingehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ist das alles für die Arbeit, die man unter der Woche tut? Gibt es da vielleicht noch mehr? Und diese Frage drängt sich ja auf bei diesem Thema: Sei du der Mittelpunkt, Jesus, in meinem Beruf? Will Jesus überhaupt Mittelpunkt in meinem Beruf sein? Ist das überhaupt so wichtig? Hat deine Arbeit im Büro, in der Werkstatt, auf der Baustelle überhaupt für Gott irgendeine wirklich so eine wichtige Bedeutung? Oder ist es einfach so, dass es halt Arbeit ist, die getan werden muss? Wie siehst du selber deine Arbeit? Kannst du dem zustimmen, was Luther gesagt hat, was Matthias gerade gesagt hat, dass alles Gottesdienst ist, Arbeit? Ah, vielleicht vom Kopf her, aber vom Herzen? Gehst du so am Montagmorgen in die Arbeit, dass es Gottesdienst ist? Es ist ja interessant, wenn man so überlegt, gell? Die meisten Menschen verbringen viel Zeit auf der Arbeit. Mehr Zeit auf der Arbeit wie sonst in anderen Bereichen zusammengenommen. Und das gilt ja auch für Christen. Und genau genommen gilt es ja sogar für fast alle Christen. Der Robert, von dem ich vorhin erzählt habe oder zitiert habe, der Mann heißt Robert Fraser und hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Auftrag der 97%. Und er meint damit die 97% Christen, die nicht hauptamtlich in der Gemeinde arbeiten. Und das ist ein Fakt. Die meisten von euch, auch von uns hier, arbeiten mit ihrem Christsein, mit ihrem Glauben nicht in der Gemeinde. Aber ist diese Arbeit, was hat die Arbeit, diese Arbeit für einen Wert? Muss man das halt machen, wie schon gesagt, um Geld zu verdienen? Ist auf der Arbeit nicht was anderes der Mittelpunkt? Geld verdienen vielleicht? Oder das Wohl der Firma? Die Termine, die es so gibt, die man erledigen muss, die Projekte, die eigene Karriere? Geht's da wirklich so, Gott im Mittelpunkt, Jesus im Mittelpunkt meines Berufes? Will Gott es überhaupt sein? Oder ist nicht, wie dieser Robert das verstanden hat, Gemeindearbeit eigentlich das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, und was wir Hauskreis und was wir so tun? Dem wollen wir zunächst mal heute ein bisschen nachgehen. Anhand von einem von ein paar Versen aus dem Kolosserbrief. Der Kolosserbrief hat übrigens auch ein Ehrenamtlicher geschrieben. Der Paulus war ja auch ehrenamtlich unterwegs. Er war auch in gewisser Weise hauptamtlich, aber er hat Zelte gebaut und Zelte repariert, war Zeltmacher, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also er war in gewisser Weise schon auch ehrenamtlich. Und da lesen wir mal, was sagt denn Gott über, ich sage es jetzt mal so, über euren Beruf. Ich bin ja Pastor, das ist also mein Beruf, also ich bin da natürlich in der Gemeinde, das ist der Platz, wo man wirklich arbeiten muss als Christ, vielleicht. Aber was schreibt Paulus, beziehungsweise was sagt Gott dazu? Kolosser 3, 22 bis 4, Vers 1. Da heißt es, ihr Sklaven. Ja, zunächst vielleicht, Sklaven waren da natürlich damals, war was anderes wie das, was wir von Amerika und von Afrika kennen. Sklaven waren viele damals, die waren im Grunde aber Arbeiter, also Leute, die angestellt waren im Haushalt. Von daher können wir überall hier, wo Sklaven steht, Arbeiter oder Angestellte eintragen, auch wenn uns vielleicht das nicht ganz leicht fällt. Aber er meint, das ist das gemeint. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit das, was Gott den Leuten sagt, die arbeiten. Und das ist eindeutig im Zusammenhang, diese Verse sind also wirklich im Zusammenhang des Berufslebens und nicht in der Gemeinde. Also heute ist irgendwie, weiß nicht, kann mir jemand ein Wasser holen oder so? Irgendwie ist meine Stimme gerade sehr belegt. Genau, was sagt denn Gott hier? Und ich würde mal sagen und möchte mal das so feststellen, die zentralen Verse in diesem Abschnitt, das sind diese Verse 23 und 24. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Danke. Jetzt mal sehen, ob es besser wird. Genau, also zunächst mal eine Beobachtung hier im Text ist, schreibt Paulus, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wenn wir etwas für den Herrn tun sollen, für Gott tun sollen, das heißt doch auch, es muss für Gott auch wichtig sein. Ist es wirklich so? Ist es für Gott wichtig, was du, was wir tun, was du tust in der Firma, an der Werkbank, im Büro, in der Fabrik? Hat es für Gott wirklich so eine Bedeutung, dass wir es für Gott tun sollen? Klar, für die Firma und sonst ist es wichtig, aber auch für Gott. Und dieser Vers impliziert das, zu sagen, ist auch für Gott wichtig. Und deshalb, nach Luther, Beruf, euer Beruf, dein Beruf ist Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du das so annehmen kannst, ob du das so sehen kannst, dass dein Beruf, dein alltäglicher Beruf Gottesdienst ist. Ob du mitgehst bei Luther. Aber das ist die Aussage hier. Wenn wir es für Gott tun sollen, dann ist es Gott wichtig. Beruf ist Gottesdienst. Und ich empfinde es als eine unglaubliche Wertschätzung von Gott für alles das, was man so unter der Woche an Arbeit macht. Und vielleicht ist dieses Denken für dich doch ein bisschen neu jetzt oder nochmal was Besonderes. Vielleicht war es bisher so, dass du gedacht hast, wie Robert, dass für Gott die Arbeit für Gott in der Gemeinde so die richtige Arbeit für Gott ist und das andere muss man halt machen. Vielleicht hast du es auch ein bisschen so empfunden, wenn man in der Gemeinde nach Mitarbeitern gefragt hat, zu sagen, ja gut, die eigentlich wichtige Arbeit für mich als Christ ist in der Gemeinde, das sollte man eigentlich was machen und das andere, na, muss halt sein. Und ich sage es mal so ganz selbstkritisch, zumindest für mich, wieder meine Kollegen, das müssen die selber, und ich habe mich dabei entdeckt, so muss ich sagen, dass ich das schon auch manchmal so im Denken hatte, zu sagen, ja, warum macht der jetzt nicht mit wegen dem Beruf? Meinen muss man halt da ein bisschen weniger tun vielleicht und dann kann man in der Gemeinde mehr machen. Also ich glaube, dieses Denken mit der Arbeit für Gott, Gott im Mittelpunkt meiner Arbeit, ist schon besonders in der Gemeinde wichtig. Aber Gott sagt dir das heute, nein, deine Arbeit, wo auch immer du sie tust, ist für mich von Bedeutung. Das, was ihr tut, das, was wir unter der Woche tun, ist von Bedeutung für Gott. Dann auch für Menschen. Aber zunächst mal für Gott. Und so sollen wir sie tun. Ich möchte mal so 4 Gründe kurz nennen, was das heißt, warum eure Arbeit, die Arbeit unter der Woche für Gott ist. Warum die Gott für Gott Bedeutung hat. Einmal, Gott hat dich dorthin gestellt, wo du bist. Gott hat dir diese Arbeitsstelle besorgt und gegeben. Sieht vielleicht anders aus, man hat sich klar beworben, ein Arbeitgeber hat einen eingestellt und hat einen an die Position hingestellt, wo man für ihn am meisten einbringt, wo man am besten helfen kann, am besten was tun kann. Aber Gott hatte seine Finger mit im Spiel. Es kann ja nicht sein, dass 97% seiner Kinder halt irgendwo arbeiten, damit was getan ist. Nein, Gott hat dich dorthin gestellt. Und zweites, das, was du tust dort auf der Arbeit, dabei führst du den Auftrag Gottes aus. Weil Gott hat ja dem Menschen ganz am Anfang den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen, zu bewahren und sich zu vermehren, die Erde zu bevölkern. Und solange die Arbeit, die wir tun, nicht unethisch ist oder andere schädigt oder sündhaft vielleicht sogar ist, dient sie dem Auftrag Gottes an uns Menschen, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Und wenn du also in deinem Beruf etwas organisierst, etwas ordnest, etwas herstellst, etwas tust, damit Menschen zum Guten für das Leben von Menschen, zum Guten für diese Schöpfung, dann trägst du zum Auftrag Gottes mit bei und tust den Auftrag Gottes. Genauso wie jemand, der in der Gemeinde was mitarbeitet. Ja, und du bist Mitarbeiter Gottes. Weil ich habe mich mal gefragt, was macht denn Gott jetzt, nachdem die Schöpfung fertig ist, nachdem der 7. Tag ausruhen war, ruht Gott immer noch aus? Also wenn wir in der Bibel schauen, dann sagt Jesus mal, ich arbeite und mein Vater arbeitet auch. Nein, Gott ist am Arbeiten. Gott ist jetzt noch am Arbeiten und nicht nur in der Gemeinde, sondern natürlich auch, er erhält die Welt. Er erhält die Welt, dass dieser Auftrag ausgeführt werden kann. Gott kümmert sich auch um unser alltägliches Leben. Und da bist du ein Teil davon, wenn du in irgendeiner Arbeit bist, um damit mitzuwirken. Und eine vierte Beobachtung habe ich gemacht jetzt im Vorbereiten. Ist ja interessant, mal zu gucken, wann zum ersten Mal davon die Rede ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wo Gott jemanden besonders beauftragt hat für irgendwas. Das steht nämlich vorher auch in gewisser Weise, aber jetzt hier eigentlich in 2. Mose 31 heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und dann kommen noch mal ein paar. Also, die erste Ausgießung des Heiligen Geistes hatte nichts mit Zungenrede oder mit Prophetie oder mit Weisheit, mit sonstigen Dingen zu tun, sondern mit dem Handwerk. Fand ich interessant. Also wenn du, was du tust in deinem Beruf, in deiner Arbeit, das tust du mit dem Geist Gottes. Gottes Geist hat dich dazu befähigt und benutzt deine natürlichen Fähigkeiten, die auch von Gott kommen, damit du deine Arbeit tun kannst. Also deine Arbeit, dein Beruf ist Gottesdienst. Für Gott genauso wichtig, wie wenn wir hier im Gottesdienst, wenn ihr hier im Gottesdienst singt, wenn du Moderation magst, Matthias, hier, oder wenn wir hier im Gottesdienst in der Gemeinde irgendwas tun, oder auch mein Predigen. Das, was ihr im Alltag tut, ist für Gott genauso wichtig. Und ich finde, das ist mal das Erste, dass wir uns anhören dürfen, dass wir hören dürfen, wenn davon die Rede ist, dass Gott Mittelpunkt, Jesus Mittelpunkt in unserem Berufsleben ist. Ja, es ist der richtige Platz, dort wo du bist, dort kann Gott dich gebrauchen. Und ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen umdenken. Billy Graham hat es mal gesagt, vor vielen, vielen Jahren schon, er ist davon überzeugt, dass Gott die Christen in ihrem Berufsleben in Zukunft viel mehr noch gebrauchen will. Und gerade in unserer Zeit heute, wo wir mit Corona und Gemeinde eingeschränkt sind, wo wir vielleicht denken, was ist jetzt mit meinem Glauben? Wo kann ich noch irgendwie, können wir noch irgendwie was für Gott tun? Ja, natürlich, dort, wo wir hinkommen, können wir ein Zeugnis sein. Und dazu braucht es aber das als Grundlage zu wissen, mein Beruf ist für Gott wertvoll. Hat für Gott Bedeutung. Also wenn du morgen früh aus dem Bett rausgehst, dich aufquälst vielleicht und sagst, oh, muss zur Arbeit gehen, vielleicht fällt dir es wieder ein. Vielleicht kannst du es bedenken und sagen, ich mache die für Gott. Jetzt erst diese Woche, letzte Woche war es, hat mir jemand erzählt von der Arbeit und dass diese Person hat oft eher davon gezählt, oh, das ist so schlimm, die Arbeit und die Kollegen, und ach, alles schwierig, das, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Und dann sagte mir sie, Gott hat viel an mir gearbeitet und inzwischen habe ich gelernt, meine Arbeit für Jesus zu tun. Nicht mehr für mich, auch nicht für meinen Chef, sondern für Jesus. Seitdem freue ich mich auf die Arbeit und gehe viel gelassener hin. Das macht einen Unterschied. Ob ich meine Arbeit als nötiges Übel sehe oder als etwas, was ich für Gott mache. Dann wird auch die geringste Arbeit wichtig. Können wir uns ja mal praktisch vorstellen, wenn du morgen auf die Arbeit kommst und dann kommt Jesus als dein Chef auf dich zu und sagt, du, heute Morgen, da muss man im Holzlager aufräumen. Da muss mal wieder Ordnung gemacht werden. Könntest du das machen? Eigentlich eine Arbeit, die jetzt niemand so gerne macht, aber wenn Jesus mich fragt, ja, okay, dann natürlich gerne, oder? Und du kommst morgen früh ins Unternehmen und das heißt, von Jesus, nehmen wir mal an, Jesus kommt da, ist dein Vorgesetzter, dein Chef und sagt, oh, heute musst du in den Keller runter. Akten stapeln und sortieren, die sind da schon so lange, die müssen aufgeräumt werden und sortiert werden. Eigentlich ein nicht so schönes Geschäft, schöne Aufgabe. Hey, aber wenn es für Jesus ist? Und das ist doch das. Das ändert etwas an dem, wie wir unsere Arbeit tun, wenn wir uns dessen bewusst sind. Das ist für Jesus auch von Bedeutung. Und Jesus schenkt uns da, oder Jesus ist da mit dabei. Und damit kommen wir zu ein paar Stichworten, die es hier im Text hat. Nämlich, wo es um die Arbeitsmoral oder um das geht, wie wir arbeiten. Und da es da immer einfach ist oder auch schwierig, die andere Seite vielleicht, als Hauptamtlicher, der es ja gar nicht so kennt, dazu groß viel zu sagen, habe ich mir Hilfe dazu geholt. Der Matthias, ich habe ihn vorher gebeten, kommst du mal nach vorne. Und ich könnte natürlich so manches sagen über diese Stichworte, aber es ist sicherlich auch gut, wenn das jemand mal so von sich erzählt, wie das so ist. Und ich habe mal diese drei Stichworte, die wir hier im Text haben, mal eine Frage an dich, Matthias, dazu. Und das erste Stichwort, was hier ja steht, ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Was bedeutet das Stichwort Gehorsam in deinem Berufsalltag?
Als ich mich niedergelassen habe und nicht mehr in der Klinik war und kein Chef mehr hatte, der mir freitags um 16 Uhr gesagt hat, Herr Böker, kommen noch drei Nierenpatienten, das machen Sie doch noch. Also da war Gehorsam noch ein bisschen was anderes als jetzt, aber als ich mich niedergelassen habe, habe ich mich eben darauf gefreut, dass ich so einen Chef nicht mehr habe, sondern mein Arbeitsleben und meine Praxis selber gestalten konnte, auch die Arbeitszeiten. Aber man merkt dann relativ schnell, dass man nicht in allem der eigene Chef ist. Es gibt wahnsinnig viele Vorschriften, wahnsinnig viele Dinge zu bedenken, die von Kollegen unterschiedlich konsequent umgesetzt werden. Okay. Und wenn man sie umsetzen möchte, egal ob man sie als sinnvoll findet oder nicht, also das empfinde ich manchmal als stressig, wenn ich Dinge umzusetzen habe, die ich überhaupt nicht sinnvoll finde. Aber wir bemühen uns schon, zum Glück der Kollege auch, nicht nur ich, und die ganzen Helferinnen wissen das auch, dass wir die Dinge gerne so machen, wie sie gemacht gehören. Und nicht nur deswegen, weil es immer wieder überprüft wird oder weil wir auch überprüft werden können, sondern weil wir es korrekt machen wollen. Das ist das eine. Und das andere ist die berühmte Steuererklärung, der man auch gehorsam sein muss. Und wenn man Helferinnen mal was zukommen lassen will, ist es tatsächlich aufgrund des Steuerrechts immer teurer, als wenn man das einfach so machen würde. Zum Beispiel. Also so okay. Gibt es ganz verschiedene Vorschriften, wo wir uns bemühen, das zumindest korrekt zu machen.
Und das geht relativ einfach, oder was ist da wirklich so der Kampf auch für dich vielleicht manchmal?
Ja, das ist der Kampf, vor allen Dingen der gedankliche Kampf, was ich vorhin schon angedeutet habe, Dinge umsetzen zu müssen, die man nicht für sinnvoll erachtet.
Okay.
Ja.
Okay, aber dann sagt hier Jesus, gell? Ihm zur Ehre soll man sich also dran halten. Vielen Dank, Stichwort Gehorsam. Ein weiteres Stichwort ist hier ja auch, dient nicht allein vor Ihren Augen. Das Stichwort dienen. Dienen ist ja jetzt was, eher ein unbeliebtes Stichwort, zumindest wenn es darum geht zu dienen. Jetzt, wenn man der Bediente ist, dann ist gut, wenn jemand dient. Ne? Aber wenn man selber dienen soll, kannst du was mit anfangen, wenn Paulus das so schreibt, dass wir unsere Arbeit als Dienst für Gott machen sollen und eben nicht vor Menschen? Fordert dich das oder wo fordert dich das raus?
Das fordert mich tatsächlich daraus, wo ich Menschen zu dienen habe, die jetzt vordergründig mit menschlichen Augen betrachtet schwierig sind, anstrengend sind, mir nicht entsprechen, vielleicht auch Schwierigkeiten mit der Körperhygiene haben. Da ist es tatsächlich schon manchmal schwierig, die mit der gleichen Wertschätzung zu behandeln wie andere Menschen. Und da geht's bei mir drum, mir klar zu machen, was im Vers danach steht oder noch im gleichen Vers, es gilt kein Ansehen der Person. Und wenn Gott sagt, es gilt kein Ansehen der Person und ich bin allen gleich gnädig, dann ist es für mich auch Dienst für Gott, wenn ich das auf die Art und Weise umgesetzt kriege in der Praxis oder wenn ich mich darum bemühe.
Hast du da auch schon Positives dann erlebt, wenn du das mal mit der Hilfe Gottes...
Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also das, Also ganz, ganz viel Positives, wenn ich, vorher morgens oder auch bevor ich ins Untersuchungszimmer gehe, ein Stoßgebet spreche und Gott bitte, dass er bei mir ist und dass mir das jetzt schaffen lässt. Das ist ja nicht immer nur der Körpergeruch, sondern es ist tatsächlich auch, hat man ja dann über die Jahre mit vielen Patienten auch eine Vorgeschichte und weiß, wie die eingestellt sind und weiß dann schon wieder, was für Impfvorbehalte kommen, wenn man es anspricht und so weiter. Und manchmal wird es dann ja schon auch im zwischenmenschlichen Bereich mal ein bisschen schwieriger, aber es gibt kein Ansehen der Person und Gott hat mich angenommen, als ich noch Sünder war. Mhm. Aber das Krasseste, was ich erlebt habe, und ich habe immer wieder erlebt, dass Gott es tatsächlich geschenkt hat, dass ich mit einem liebenden Blick den Patienten begegnen konnte, die schwierig sind. Das finde ich krasseste, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Es ist tatsächlich manchmal schwierig mit dem Körpergeruch, für mich. Mhm. Also wenn die ganze Familie auffällig riecht und die Mutter mit ihrem aktuellen Freund und 4 Kindern im Untersuchungsraum sitzt, Corona sei Dank ist das jetzt nicht mehr möglich, da habe ich tatsächlich schon erlebt, wenn ich darum gebeten habe, lass mich diese Leute annehmen, so wie du mich annimmst, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe.
Ohne Corona.
Also okay. da habe ich immer wieder erlebe ich sehr krass, dass Gott mir das immer wieder schenkt. Wenn ich unausgeschlafen und genervt bin, gelingt es auch nicht immer, weil der Blick auf Gott auch manchmal nicht da ist.
Aber cool, ja, wenn man da dann erlebt, wie Gott da wirklich hilft. Genau, ein drittes Stichwort, das hier im Text noch vorkommt, ist Ehrlichkeit oder Authentizität, hätte ich es mal genannt in Vers 25. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Wie geht es dir damit? Ehrlichkeit geht ein bisschen vielleicht auch Richtung Gehorsam, aber eben auch mit dem authentisch sein.
Also es ist ja nicht so, dass wir Ärzte alles wissen. Und wir tun nur manchmal so. Und ich glaube, dass also für mich und für mein Berufsleben ist es wichtig, dass ich zu einem Patient auch mal sagen kann, es tut mir leid. Mhm. Auch mal sagen kann, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Oder tatsächlich, wir haben sie im Wartezimmer vergessen und dass sie jetzt eine Dreiviertelstunde warten mussten. Tut mir auch leid. Also mich mal zu entschuldigen und zu sagen, nee, das war jetzt nicht von unserer Seite nicht in Ordnung, das finde ich tatsächlich ganz wichtig. Und das Zweite, ich habe vor ein paar Tagen, noch nicht lang her, mit einem Kollegen ein ausführliches Telefonat geführt, der in einen Burnout gerutscht ist, nach, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren Praxis. Und er hat mir gesagt, dass mehrere Ursachen, aber mit ein Grund war, dass er wollte, dass alle Patienten mit ihm zufrieden sind und dass alle Patienten gut über ihn reden. Und er hat sich deswegen breitschlagen lassen, Therapien und Dinge zu machen, hinter denen er eigentlich nicht steht. Und dann wurde es immer schwieriger, sagen wir mal, seine Therapie und sein Konzept und sich als Person auch und wie er die Dinge sieht, umzusetzen, sodass es gepasst hat. Und das hat ihn mit in diese Burnout-Phase getrieben. Und ich glaube schon, dass unsere Patienten sehr genau wissen, für was wir stehen und für was wir nicht stehen. Mhm. Das fängt an bei der Frage der Versicherung. Ich habe einem Patientenvater mal gesagt, wissen Sie, Sie kommen genau dann dran, wenn wir es aus medizinischer Sicht für richtig halten und Ihr Kind hat kein Preisschild. Mhm. Der kommt jetzt nicht mehr zu uns. Oder dass wir auch mit Therapien und mit fragwürdigen Geschichten, die vielleicht im Moment gerade en vogue sind, aber keinen Sinn haben, aus unserer Sicht keinen Sinn haben, und ich glaube, wir können es immer gut begründen, das wissen die Patienten, dass es das bei uns nicht gibt.
Okay.
Und was die Patienten hoffentlich auch wissen, ist, dass wir ehrlich mit ihnen umgehen. Und dass wir sagen, dass wir auch bezogen auf das Krankheitsbild des Kindes offen sind.
Aber du würdest also sagen, es lohnt sich.
Absolut.
Absolut ehrlich zu sein. Also die Frage ist ja manchmal, ist der Ehrliche immer der Dumme? In dem Fall, oder nein, nicht in dem Fall. Ist eigentlich nie der Fall. Ja? Aber das gilt es natürlich dann zu leben und so durchzuhalten. Dankeschön mal. Genau, es waren ein paar Gedanken auch jetzt von Matthias. Und es gibt ja die Möglichkeit, es gibt nachher auch noch ein paar Fragen, die man abfotografieren kann, weil ja kaum jemand hier ist. Man kann sie dann mit dem Handy abfotografieren oder auch mir schreiben, dann kann man diese Fragen auch bekommen, wo man sich ja dann nochmal austauschen kann in einem Zoom-Meeting mit anderen oder auch selber drüber nachdenken kann. Wie geht es mir mit diesen einzelnen Punkten, mit diesen Stichworten, die wir jetzt da hatten? Ich möchte noch eins kurz erwähnen. Die Zeit ist allerdings schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil ich es ganz wichtig finde, auch nochmal bei dieser Frage, Jesus Mittelpunkt in meinem Leben. Es gibt ja in diesem Hauptvers nochmal einen weiteren Satz, der interessant ist. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Zunächst mal klingt es ein bisschen kurios, als Lohn ein Erbe empfangen. Ein Erbe ist ja kein Lohn, ein Erbe ist etwas, was man bekommt. Ein Erbe, das ist hier gemeint, ist das, was Jesus uns schenkt. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns als Christen und oder für alle Menschen, aber wir als Christen das für uns angenommen haben, heißt, wir haben eine Zukunft, einen Lohn, wird hier das bezeichnet, in der Ewigkeit bei Gott. Und deshalb habe ich mal so das genannt, die volle Lohntüte. Unsere Lohntüte ist schon voll. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, kriegen wir alles das, was wir brauchen für unser Alltag, für unser Leben, für unsere Seele, für das, was wirklich wichtig ist. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, wie ich abhängig bin von Menschen. Ob ich unbedingt wirklich alles mitmachen muss oder ob ich mich auch mal selbst oder mal wo kündigen kann und sagen kann, diese Dinge mache ich nicht mit. Wie Freunde von uns das erzählt haben, da hieß es, er muss die Kunden anlügen und die anderen, und da halt, wie er da handeln soll, hat gesagt, das kann ich nicht machen, hat dann seinen Beruf oder diese Stelle gekündigt, hat dann später was Neues gefunden. Aber das uns bewusst zu machen, hey, wir sind nicht abhängig von der Firma. Das sieht oft so aus, aber unsere Lohntüte ist schon voll. Und ein zweites ist mir dabei noch wichtig, es ist auch die Rede vom Lohn, von dieser anderen, dem anderen, was eigentlich dem Erbe ein Stück weit widerspricht, aber das ist schon auch die Lehre der Bibel. Gott belohnt etwas. Es macht einen Unterschied, wie wir hier leben. Und da finde ich spannend, sich das bewusst zu machen, was ist denn das, was Gott belohnt? Gott belohnt Treue. Wenn wir treu sind, wenn wir das tun, was er möchte, was er sagt, wenn wir gehorsam sind, wenn wir unsere Arbeit als Dienst für ihn verstehen, wenn wir authentisch, wenn wir ehrlich sind. Gott belohnt diese Treue. Auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht, wie wenn man dann der Dumme ist, sich es auch manchmal so anfühlt. Aber auch das heißt es für mich, sei du der Mittelpunkt in meinem Beruf. Ja, Jesus darf und kann der Mittelpunkt sein, das ist unglaublich entlastend. Weil ich weiß, weil wir wissen, das ist alles schon das, was Jesus uns gibt und was wir bekommen haben von ihm. Unabhängig von welcher Arbeit wir tun, ob die uns wichtig oder unwichtig erscheint, ob die uns Ehre bringt oder Anerkennung oder eben nicht, ob es überhaupt jemand mitbekommt, ob ich einen Dank dafür bekomme oder nicht. Gott sieht die Treue, die dahinter steckt bei dem, wie wir es tun, was wir tun. Und das ist etwas, was unglaublich befreit. Und was es ausmacht, wenn Jesus der Mittelpunkt in meinem Beruf ist. Lasst uns, und es gilt für Gemeindearbeit, genauso wie für die Arbeit im Beruf, lasst uns treu sein. In dem, was Gott uns aufgetragen hat, wo wir stehen, und dann zur Ehre Gottes leben. Das heißt, aus meiner Sicht auch, sei du der Mittelpunkt in meinem Beruf. Amen. Kurz noch eine Folie hier, die kommt nachher im Abspann auch nochmal, aber ich lasse sie jetzt mal kurz hier dran. Das sind einfach nur ein paar Fragen so zum persönlichen Vertiefung oder eben Gespräch in Kleingruppen, nochmal so eine kurze Zusammenfassung und dann diese Fragen, wie geht es dir mit dem Gedanken, dass deine Arbeit im Beruf Gott so wichtig ist wie deine Mitarbeit in der Gemeinde? Wo hast du in deinem Berufsalltag schon die Hilfe Gottes erlebt? Kann man sich überlegen oder auch mit anderen sich austauschen. Wie sollte die Tatsache, dass für Gott deine alltägliche Arbeit wichtig ist, deine Einstellung zu deiner Arbeit verändern? Und was willst du konkret in deinem Arbeitsalltag nach dieser Predigt oder angehen, also anpacken? Wir lassen es mal drauf. Ich bete noch und lass so lange mal die Folien, da kann man mitbeten und danach nochmal und am Abspann das auch nochmal abfotografieren. Herr Jesus, danke für das, dass du uns Gaben gegeben hast. Du hast jeden von uns gegabt und gefecht und befähigt und du hast jeden an einen Platz gestellt, wo du ihn gebrauchst. Und das nicht zwingend nur in der Gemeinde, sondern auch diese Aufgaben, die wir im Alltag haben, im Berufsleben, ist ein Platz, wo du uns hingestellt hast. Danke, Jesus, für diese Wertschätzung. Und da bist du der Mittelpunkt. Du bist der, der uns das gegeben hat. Du bist der, der uns letzten Endes in unserem Leben versorgt. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das eine Hilfe ist. Dass uns das unterstützt im Alltag. Wirklich auch das zu tun als eine Arbeit, eine Aufgabe für dich. Um dann auch zu erleben, wie diese veränderte Einstellung zum Leben und das, wo wir nach deinen Geboten leben, wirklich auch was verändert. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns das auch wieder ganz neu den Blick gibst, dass jeder an der Stelle, wo er ist, dein Reich mitbaut, indem er seine Arbeit so gut es geht macht, indem er mit Menschen so umgeht, wie du es gesagt hast. Und Herr, da können wir manchmal wahrscheinlich mehr erreichen, wie in mancher Gemeindearbeit. Danke, dass du da mit dabei bist und lass es passieren, lass es so sein, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Beruf. Amen. Jetzt hören wir noch mal ein Lied. Zu Hause dürft ihr mitsingen. Wir hier summen mit oder was auch immer.